Die Weltklimakonferenz läuft seit 6 Tagen und sie entwickelt sich immer mehr zu einer Geberkonferenz. Es geht um viel Geld. Wer zahlt wie viel für Klimaschäden, für Klimavorsorge und für Klimaschutz allgemein? Wie weit wir bei der Erderwärmung sind, das hat Celeste Saulo in Baku geschildert. Sie ist die Generalsekretärin der Weltmeteorologieorganisation.
Once again, we are sending out a red alert.
Einmal mehr rufen wir Alarmstufe Rot aus. 2024 ist dabei, das heißeste Jahr der Aufzeichnungen zu werden. Von Januar bis September lag die globale Oberflächentemperatur 1,54 Grad Celsius über dem Durchschnittswert der vorindustriellen Zeit.
Das erste Jahr also weltweit mit über 1,5 Grad. Wo wir nach aktuellem Stand landen werden, darüber berichten wir gleich in Aus Landwirtschaft und Umwelt. Außerdem, Landwirte haben ein erhöhtes Risiko, an Parkinson zu erkranken. Inzwischen wird das auch bei uns als Berufskrankheit anerkannt. Und der Mezcal ist ein Modegetränk. Die Agaven dafür werden inzwischen in Monokulturen angebaut und das ist zunehmend ein Problem in Mexiko. Am Mikrofon begrüßt Sie Angelika Nöhr. Die Erwartungen an die diesjährige Weltklimakonferenz waren nicht allzu groß im Vorfeld und das Treffen in Aserbaidschan findet tatsächlich unter schwierigen Umständen statt. Regierungschefs von Biden über Scholz und Macron sagen ihre Teilnahme ab, Delegationen wie die aus Argentinien reisen vorzeitig ab und es fällt auf, dass, wie schon in Dubai, sehr viele Lobbyisten der Öl-, Gas- und Kohleindustrie vor Ort sind. 1773 Teilnehmer sind nach einer Datenanalyse ganz offiziell akkreditiert. Nichtsdestotrotz geht es auch um Themen in Baku. So wurde der aktuelle sogenannte Climate Action Tracker veröffentlicht. Darin wird ermittelt, welche Temperaturen weltweit mit der derzeitigen Politik zu erwarten sind und wie die 40 größten Verursacher im Vergleich abschneiden. Über das Ergebnis berichtet Jasmin Appelhans aus Baku.
Das Geräusch, das Sie hören, ist die tickende Uhr. Wir befinden uns im letzten Countdown, um den globalen Temperaturanstieg auf 1,5 Grad zu begrenzen. Und die Zeit ist nicht auf unserer Seite. UN-Generalsekretär Antonio Guterres wird deutlich. Niklas Höhne vom New Climate Institute sagt:
Ja, alle Länder haben sich immer noch auf die Fahnen geschrieben, das 1,5 Grad-Ziel ernst zu nehmen und 1,5 Grad-kompatible neue Klimaschutzziele vorzulegen. Das ist auch eine gute Intention. Es wird aber langsam sehr, sehr eng.
Höhne ist einer der Autoren des gerade am Rande der Weltklimakonferenz veröffentlichten Climate Action Trackers.
Und da sehen wir dieses Jahr zwei gegenläufige Trends. Auf der einen Seite sind die Erneuerbaren boomen und überraschen uns jedes Jahr wieder, dass sie schneller ausgebaut werden. Das ist der positive Trend. Aber es gibt auch den negativen Trend, dass die fossilen Energien auch ausgebaut werden.
Höhne vergleicht den Effekt mit einer Wippe. Auf der einen Seite der Ausbau der erneuerbaren Energien, ein Plus fürs Klima. Auf der anderen Seite der Wippe sind die Fossilen. Die sind negativ zu verbuchen.
Und diese beiden Trends, jedenfalls kurzfristig, gleichen die sich aus. Und deswegen sind die Emissionen eben weiter hoch.
Das ist das Resultat der globalen Finanzströme, erklärte Anita Engels von der Universität Hamburg bei der Vorstellung des sogenannten Hamburg Climate Future Outlooks bereits im September.
Viele verweisen darauf, dass die Finanzierung und der Ausbau von erneuerbaren Energien rasant ansteigt. Das stimmt. Aber was wir gleichzeitig enorm gut hinschauen müssen, ist eben, was mit der fortgesetzten und jetzt wieder ausgeweiteten Finanzierung von fossilen Energiequellen passiert.
Der Climate Action Tracker ermittelt die Konsequenzen. Niklas Höhne.
Insgesamt, wenn wir alles zusammenzählen, die beiden gegenläufigen Trends, dann bleibt die Temperaturprognose für das Ende des Jahrhunderts bei 2,7 Grad. Das ist katastrophaler Klimawandel.
Der Bericht berechnet zudem auch die Klimaanstrengungen von über 40 Ländern. Als positiv wird dabei der Ausbau der Erneuerbaren gewertet. Als negativ, wenn noch viel in fossile Energien investiert wird.
Wir haben natürlich die Länder wie Saudi-Arabien und Russland, Türkei, die ganz weit hinten sind, wo wirklich nicht so viel passiert. Wir haben ganz vorne Länder wie eben Costa Rica, EU, das Vereinigte Königreich, wo wirklich einiges passiert. Also das ist so die Bandbreite.
An die Delegierten der Weltklimakonferenz appellierte er:
Um das 1,5 Grad-Ziel tatsächlich noch irgendwie in Reichweite zu halten, müssen wir die Emissionen in 2030 drastisch verringern. Also es reicht nicht, für 2035 hier ein Ziel vorzulegen, wenn man nicht auch was für 2030 tut. Und das wäre meine Haupthoffnung an die Länder oder auch Bitte an die Länder, dass sie eben jetzt sich 2030 anschauen und schauen, ob man nicht kurzfristig noch was machen kann.
Gesunde Wälder gehören zu den Grundpfeilern im Kampf gegen die Klimaerwärmung und gegen den Artenverlust. Die EU will deshalb Folgendes: Produkte wie Kaffee, Holz, Soja, Kakao und Palmöl sollen nur noch dann in der EU verkauft werden dürfen, wenn dafür nach 2020 keine Wälder mehr gerodet wurden. Dieses Gesetz für entwaldungsfreie Lieferketten oder schlicht Entwaldungsgesetz war eigentlich schon beschlossen. Nur die Umsetzung gestaltet sich schwierig. Und deshalb hat das Europaparlament jetzt dafür gestimmt, das Gesetz A, um ein Jahr zu verschieben und B, auch nochmal zu überarbeiten. Danach soll eine Kategorie für sogenannte Nicht-Risikoländer eingeführt werden, wo deutlich weniger strenge Regeln gelten sollen, und auch Bayern soll da dazuzählen. Jakob May berichtet über die Verschiebung der entwaldungsfreien Lieferketten.
Europäische Unternehmen sollen ein Jahr mehr Zeit bekommen, um sich auf das Gesetz gegen Abholzung vorzubereiten. Das EU-Parlament hat dafür gestimmt, dessen Inkrafttreten auf Ende 2025 zu verschieben. Die Verordnung sieht vor, dass Firmen Kakao, Kaffee, Palmöl, Rindfleisch, Soja oder Holz aus Drittstaaten nur unter Auflagen in der EU verkaufen dürfen. Sie müssen sicherstellen, dass die Produkte nicht aus Anbaugebieten stammen, die dafür nach 2020 abgeholzt wurden. Auf Antrag der christdemokratischen EVP-Fraktion wurden die Regeln abgemildert. So sollen Ländern keine Sorgfaltspflichten auferlegt werden, in denen seit langem keine Entwaldung stattfindet. Falls die EU-Kommission nicht rechtzeitig die Datenplattform für Firmen bereitstellt, soll die Verordnung nochmals verschoben werden. Die CDU erklärt, man wolle das Gesetz praktikabel machen. Die Grünen sprechen von einer ausgehöhlten Regelung für den Waldschutz. Mitgliedstaaten und EU-Parlament müssen jetzt über die geänderten Vorschriften neu verhandeln und das Ergebnis bis zum Jahresende bestätigen. Die Zeit wird also knapp, um den Aufschub endgültig zu besiegeln.
Das Entwaldungsgesetz der EU soll für Produkte aus der ganzen Welt gelten, während große Lebensmittelkonzerne wie Danone, Ferrero oder Nestlé das Vorhaben unterstützen, sparen deutsche Waldlobbyverbände sowie die großen europäischen Agrarhändler nicht mit Kritik. Auch die Regierung Brasiliens ist dagegen. Dort wird nach wie vor viel Regenwald zugunsten der Landwirtschaft abgeholzt. Wie sich das Gesetz in Ländern wie Brasilien auswirken wird, das wird von Produzenten und Umweltschützern sehr unterschiedlich diskutiert.
Ein Seminarhaus der katholischen Kirche in Brasilia. Im Speisesaal bedienen sich Männer und Frauen an Reis, Bohnen, Fleisch in Soße, grünem Salat. Seringueiros, traditionelle Kautschukzapfer aus der Amazonasregion, und ihre Einkäufer treffen sich hier fast 3 Tage lang. Mit dabei Vertreter des Reifenherstellers Michelin und des Sportschuhproduzenten Veja. Organisiert hat das Treffen Luis Barasi von Imaflora. Es bietet sich auch als Zertifizierer an.
Es geht bei dem Treffen darum, die Hürden der Vermarktung zu diskutieren, aber auch um die Chancen von fairen Handelsbeziehungen, die honorieren, dass diese Seringueiro-Gemeinschaften mit ihren traditionellen Bewirtschaftungsformen den Regenwald erhalten.
Die Wälder erhalten. Dazu soll auch das Gesetz der Europäischen Union für entwaldungsfreie Lieferketten beitragen. Wer in der EU künftig Kaffee, Kakao, Soja, Kautschuk, Holz oder Rinderprodukte verkaufen will, muss anhand einer Sorgfaltserklärung nachweisen: erstens,
an welchem Standort der Welt die Produkte erzeugt wurden.
Zweitens,
dass auf dieser Fläche nach 2021 kein Holzeinschlag mehr stattfand.
Und drittens,
dass das Produkt gemäß den einschlägigen Rechtsvorschriften des Erzeugerlandes erzeugt wurde.
Zusätzlich wird jedem Land eine von 3 Risikokategorien zugeordnet: niedriges Risiko, mittleres und hohes Risiko. Der Meteorologe Carlos Nobre zählt zu den führenden Klimawissenschaftlern weltweit. Er begrüßt das Gesetz.
30-33%.
Bisher nehmen die verschiedenen Ökosysteme noch ungefähr 1/3 des gesamten CO2-Ausstoßes auf, insbesondere die Wälder. Stellen Sie sich mal vor, das gäbe es nicht mehr. Wir hätten schon längst eine Erwärmung um mehr als 2 Grad überschritten.
André Nasser, Präsident von Abiove, dem Dachverband der Soja-Exporteure, fürchtet wiederum höhere Kosten.
Alle Soja- und Sojaprodukte müssen genau getrennt werden. Denn das Schiff, was die Ware nach Europa transportiert, muss alle Vorgaben erfüllen. Das heißt, in der gesamten Logistikkette, überall, muss auf eine saubere Trennung geachtet werden.
Die Einstufung in 3 verschiedene Risikokategorien verletze zudem das Nichtdiskriminierungsgebot der WTO. Wissenschaftler Norbre winkt ab, das Gesetz gelte genauso für Europas Unternehmen. Carole Alacon leitet die Coalition Brasil Clima Florestas Agricultura, ein brasilianischer runder Tisch für nachhaltige Wirtschaftsentwicklung. Alarcón findet es problematisch, dass die EU mit ihrem Stichdatum auch solchen Exporteuren den Marktzugang verwehrt, die nach brasilianischem Recht legal roden dürfen. Das brasilianische Forstgesetz erlaubt Eigentümern je nach Region in unterschiedlichem Ausmaß einen gewissen Anteil ihres Grundbesitzes für die produktive Nutzung zu roden. Und welche Gesetze gelten eigentlich im Kongo oder in Peru? Das sind doch lauter unterschiedliche Gesetze. Wie werden dann Grenzen definiert? Das sei doch gerade der Verdienst des EU-Gesetzes, dass es auf die Folgen der Rodungen abstellt, widerspricht Jean-François Timmers bei der Umweltorganisation WWF, Experte für entwaldungsfreie Lieferketten.
Je nach Standort dürfen Sie in Brasilien bis zu 80% Ihrer Waldfläche legal komplett roden. Wenn das EU-Gesetz nur Bezug auf die jeweils legale Abholzung nehmen würde, könnte es überhaupt keine Schutzwirkung für Klima und Artenvielfalt entfalten.
Außerdem seien die Rodungen überflüssig. Überall in Brasilien gäbe es ausgedehnte, entwaldete, für die Landwirtschaft nutzbare Flächen. Carol Alarcón hat vor allem Bedenken wegen der geforderten Transparenz der Lieferketten. In Brasilien haben wir für die Rückverfolgbarkeit von Rohstoffen keine nationalen Richtlinien. Einheitliche nationale Vorgaben halten wir jedoch für wichtig. Dabei seien die Voraussetzungen über alle Sektoren hinweg gut, meint Jean-François Timmer vom WWF.
Brasilien verfügt über ein solides geografisches Informationssystem und präzise Entwaldungskarten. Im ländlichen Umweltkataster CAR sind alle Flächen genau kartiert, welche Vegetation, welche Ökosysteme es dort gibt. Und wenn Sie diese Informationen des CAR mit anderen Informationsebenen verknüpfen, dann haben Sie ganz schnell eine plausible Einschätzung der Lieferkette.
Jule Reimer mit Stimmen aus Brasilien zum geplanten Entwaldungsgesetz der EU. Strom kommt aus der Steckdose und er kostet zu jeder Stunde das Gleiche. So ist das bisher üblich. Wer will, kann aber auch auf ein anderes System umsteigen. Flexible Stromtarife, bei denen sich der Preis danach richtet, wie groß das Angebot von Wind- und Sonnenstrom jeweils im Netz ist. Das ist bisher ein Nischenangebot, doch ab nächstem Jahr müssen Energieversorger solche flexiblen Stromtarife anbieten. Für wen so ein Tarif interessant sein könnte und für wen eher nicht, darüber berichtet Lorenz Storch.
Benjamin Spannbauer arbeitet für den Stromanbieter Octopus Energy, der sich auf flexible Stromtarife spezialisiert hat. Und so einen Tarif nutzt er auch bei sich daheim in Aying. Das bedeutet, wenn er in der Garage sein Elektroauto ansteckt, dann übergibt er den Ladevorgang an eine App.
Und es lädt einfach dann, wenn die App sagt, es ist jetzt die Zeit zum Laden. Das bekomme ich gar nicht mit. Ich fahre los und es ist voll. Das ist für mich wichtig.
Am frühen Abend, wenn viele Leute heimkommen und die Photovoltaikanlagen schon nicht mehr einspeisen, ist der Strom an der Börse regelmäßig besonders teuer. Darum lädt die App lieber spät in der Nacht. Weil immer mehr Strom aus den schwankenden Quellen Wind und Sonne im Netz ist, schwanken auch die Strompreise stärker, oft innerhalb kurzer Zeit. Bei flexiblen Stromtarifen geht es darum, diese Schwankungen möglichst auszunutzen, indem man den Verbrauch etwas verschiebt, erklärt Octopus Deutschland-Chef Bastian Girul.
Wenn man eine Technologieplattform hat, die weiß, wie man damit umgeht, kriegt man eine große Ersparnis für den Kunden. Das heißt, kann auch eine Wärmepumpe in eine Vorleistung gehen und schon mal Wärme fürs Haus generieren, wenn besonders günstiger Strom vorhanden ist. Und in Zeiten, wo er teurer ist oder wo mehr Verbrauch da ist, wird es ein bisschen zurückgesteuert.
Wenn möglichst viel vom Stromverbrauch sich ein wenig nach dem Angebot richtet, dann hilft das auch dem ganzen System, weil weniger Leitungen, Ersatzkraftwerke und Speicher nötig sind, erklärt Energieökonom Andreas Löschel.
Wenn hier die Sonne scheint, wenn der Wind weht, dann müssen die Preise niedrig sein und alle müssen den Anreiz haben, dann möglichst auch Strom zu nutzen, die Haushalte, aber auch die Industrien. Und umgekehrt, wenn der Strom knapp ist, dann muss andersherum auch der Anreiz da sein, Strom einzusparen.
Haushalte mit Wärmepumpen und Elektroautos können durch flexible Tarife durchaus einige hundert Euro jährlich bei der Stromrechnung einsparen, sagt Norbert Endres, Energieberater für die Verbraucherzentrale Bayern. Man sollte aber auf die Tarifbedingungen achten.
Es ist wichtig, dass es eine Preisdeckelung gibt, also eine Obergrenze, über die der Preis nicht steigen sollte. Das wäre verbraucherfreundlicher, als wenn man alle Geschehnisse auf dem Spotmarkt durchreicht an den Verbraucher.
Sonst kann es bei extremen Preisausschlägen, die während der Energiekrise ja vorkamen, böse Überraschungen geben. Aber solche flexiblen Angebote, die gleichzeitig abgesichert sind, gibt es jetzt auch zunehmend, beobachtet die Verbraucherzentrale. Und eine Gesetzesänderung treibt die Entwicklung zu variablen Strompreisen kommendes Jahr weiter voran, so Marian Rappel vom Verband der Bayerischen Energiewirtschaft.
Es werden auf alle Fälle sehr viel mehr Tarife, denn jedes Stromversorgungsunternehmen wird so einen Tarif anbieten. Und dann ist es jedem Kunden freigestellt, welchen Tarif er hier auswählt.
Nötig ist dazu allerdings ein intelligenter Stromzähler, den bisher fast niemand hat. Ab kommendem Jahr gibt es auch darauf einen Anspruch. Mit einer Wartezeit von mehreren Monaten muss aber gerechnet werden. Für Haushalte mit eher niedrigem Stromverbrauch sind die Sparmöglichkeiten durch flexible Tarife allerdings so gering, dass sich der Aufwand bisher kaum lohnt.
Die Parkinson-Erkrankung ist nach der Alzheimer-Krankheit die zweithäufigste neurodegenerative Erkrankung. Schätzungsweise 400.000 Menschen in Deutschland sind betroffen, mit deutlich wachsender Tendenz. Viele Studien zeigen, dass Landwirte ein höheres Risiko haben, an Parkinson zu erkranken. Deshalb haben Länder wie Frankreich Parkinson bereits als Berufskrankheit anerkannt. Seit diesem Jahr ist das auch in Deutschland der Fall. Jan Turczynski hat einen Landwirt getroffen, der an Parkinson erkrankt ist und dessen Anerkennungsverfahren noch läuft.
Hubert Roskoten will auf einem Wintergetreidefeld Unkraut hacken. Der 62-Jährige ist nur scheinbar ein Landwirt wie jeder andere. Früher hatte er einen Stall mit 120 Milchkühen, war fast täglich auf seinen Flächen unterwegs. Das schafft er nicht mehr, denn Hubert Roskoten hat Parkinson. Die Diagnose bekam er im Jahr 2020. Die ersten Symptome waren schon viel früher da.
Ich habe den Geruchssinn verloren. Ich war immer so begeistert, dass meine Gülle nicht stinkt. Dabei habe ich das selber einfach nicht mehr gerochen.
Seine Ärzte bringen ihn auf den Gedanken, die Krankheit könnte etwas mit seinem Beruf zu tun haben, wegen des regelmäßigen Umgangs mit Pflanzenschutzmitteln.
Meine Ärzte haben mich darauf hingewiesen, dass in Frankreich also Parkinson ja als Berufskrankheit anerkannt worden ist, schon seit vielen Jahren. Und man hat dann gesagt, ja, Herr Roskoten, haben Sie auch Spritzmittel verwendet? Dann habe ich gesagt, natürlich. Und ja, es könnte da durchaus sein, dass es mit Pflanzenschutzmitteln zusammenhängt.
Seit diesem Jahr wird auch in Deutschland Parkinson als Berufskrankheit anerkannt. Dafür muss man nachweisen, dass man in seinem Berufsleben mindestens 100 Tage direkten Kontakt zu Pflanzenschutzmitteln hatte. Für den Landwirt kein Problem. Er hat viele Jahre regelmäßig gespritzt.
Die waren dann schockiert, weil ich dann so gelblich nach Hause kam. Also, ja, weil einfach der Abtrieb von damals von den Düsen einfach noch größer war. Und
Sie hatten keine Schutzkleidung?
Nein, ich bin... Jetzt im Nachhinein sagt man, hätte man.
In den 80er Jahren dann wurde in Studien herausgefunden, dass bestimmte Pflanzenschutzmittel Parkinson-ähnliche Symptome bei Tieren auslösen. Inzwischen ist der Zusammenhang auch bei Menschen belegt. Mittlerweile hat sich viel getan beim Arbeitsschutz. Heutzutage müssen Landwirte Schutzkleidung tragen, wenn sie den Kanister mit dem Pflanzenschutzmittel in den Behälter der Spritze füllen. Sie dürfen mit den Chemikalien nicht mehr in Berührung kommen. Um die Sicherheitsstandards zu kennen und sich korrekt zu verhalten, müssen sich Bauern alle 3 Jahre fortbilden in Sachen Pflanzenschutz. Etwa bei den Maschinenringen oder bei der Bayerischen Landesanstalt für Landwirtschaft. Werner Heller ist dort zuständig für die Inhalte dieser Fortbildungen.
Dann muss der Landwirt bei der Anwendung letztendlich die Schutzkleidung anziehen, sonst ist es ein Verstoß gegen Anwendungsbestimmungen, die auch mit Bußgeldern belegt werden kann. Das heißt, der Druck ist deutlich höher geworden, Schutzkleidung anzuziehen wie früher.
Landwirt Hubert Roskoten ist mittlerweile Biobauer, aber er ist sich sicher, dass heute allen Berufskollegen klar ist, welchen Risiken sie beim Spritzen ausgesetzt sind. Sein Antrag bei der Berufsgenossenschaft ist noch in Bearbeitung. Bei einer Anerkennung als Berufskrankheit bekäme er eventuell eine höhere Rente. Bis Ende August haben gut 8.000 Landwirte in Deutschland einen solchen Antrag gestellt.
Der Mezcal ist ein Kultgetränk. Am bekanntesten ist der Tequila. Das Agavengetränk hat auch die Bars in Deutschland längst erobert, als Cocktail oder pur. Doch die Mezcal-Produktion leidet einerseits unter dem Klimawandel und in der Massenproduktion begünstigt sie ihn zugleich. Anne Demmer hat in Mexiko einen kleinen Mezcal-Produzenten getroffen, der gegensteuern will.
Fährt man durch Oaxaca über das Land, sind sie schon von Weitem zu sehen. Die spitzen, gestachelten, blaugrünen Blätter der Agave, soweit das Auge reicht. Was auf den ersten Blick wunderschön anmutet, ist mit dem Mezcal-Hype zu einem großen Problem geworden, erzählt David Cervantes.
Cuando se siembra agave, se está sembrando en monocultivo.
Die Agaven werden mittlerweile als Monokulturen angepflanzt. Wir haben hier ein Ökosystem, in dem mehr oder weniger 150 verschiedene Pflanzenarten pro Hektar vorkommen. Inzwischen ist es aber oft so, dass die Bauern, um mehr Agaven und damit Mezcal zu produzieren, alles abholzen, um mehr Anbaufläche zu gewinnen.
Se corta toda esa diversidad de especies y únicamente se introduce una, que es el agave.
Viele Bauern in der Region hätten den traditionellen Anbau von Mais, Bohnen und Kürbissen beispielsweise aufgegeben, um sich auf die Monokultur von Agaven zu konzentrieren. Laut Angaben der mexikanischen Aufsichtsbehörde für Mezcalqualität stammen rund 75% der Mezcal-Exporte aus Mexiko. Und in den letzten 10 Jahren ist die Zahl der exportierenden Marken um fast 400% gestiegen. David Cervantes ist in einer ländlichen Region im Bundesstaat Oaxaca aufgewachsen. Er macht seinen Master in Nachhaltigkeitswissenschaften. Der Student bekommt hautnah mit, welche unmittelbaren Auswirkungen die massive Mezcalproduktion hat, wenn großflächig Bäume und alle weiteren Pflanzen abgeholzt werden. Die Monokultur sei schädlich für Tiere wie Bienen und Fledermäuse, die die Agaven bestäuben. Der Verlust von Arten, nicht nur von Pflanzen, sondern auch von Insekten, Reptilien und Vögeln, ist offensichtlich. Und dies führt im großen Umfang zu einem Wasserproblem. 80% der Wälder in seiner Region seien durch Abholzung verloren gegangen, erzählt er. Der natürliche Wasserkreislauf wird gestört. Erosion ist eine weitere Folge. Der Boden verdichtet sich, nimmt dadurch weniger Wasser auf. Hinzu kommt das Problem des Klimawandels. Seit 2016/17 gibt es immer extremere Klimaphänomene. Es treten verstärkt Dürren auf und in diesem Jahr haben die Temperaturen historische Werte erreicht. Zusammen mit seinem Cousin und einem befreundeten Bauern will David gegensteuern, und zwar mit einer nachhaltigen Mezcal-Produktion. Dabei animiert er die Agavenbauern in der Region nicht auf Monokulturen zu setzen, sondern die wilde Agave zu nutzen und drumherum die Pflanzen sprießen zu lassen, die den natürlichen Wasserhaushalt und dabei auch sich gegenseitig schützen. Durch die Wurzelgeflechte werde die Agave etwa Eisen an den Pflaumenbaum weitergeben, betont auch Davids Cousin.
Es justamente conscientizar más a las personas.
Es geht genau darum, das Bewusstsein der Menschen zu schärfen, einschließlich der Erzeuger, damit sie den Wert des gesamten Ökosystems kennen. Denn dank der vielen Pflanzen, die hier vorkommen, die mehr als 100 Pflanzenarten, das sind diejenigen, die den Boden fruchtbar machen, durch die auch der Mezcal dann eine bessere Qualität bekommt.
So viel für heute aus Landwirtschaft und Umwelt. Mehr Informationen zu unseren Themen finden Sie im Netz unter br24.de/sonntag. Am Mikrofon war Angelika Nörr.